Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Guten Abend, die Damen und die Herren. Treten Sie näher, kommen Sie ran, hereinspaziert in diese eine Stunde Film an diesem Dienstagabend. Das gesamte Ensemble, also ich, hat sich größte Mühe gegeben, dem verehrten Publikum, also euch, was Anständiges aufzutischen heute Abend. Wir freuen uns gemeinsam auf Schauspielerin Julia Jentsch, die unser Gast sein wird, die wir ab Sonntagabend in einem wirklich sehr guten Mehrteiler im Ersten sehen können, einer ARD-Miniserie. Super spannend, sprechen wir heute Abend mit ihr drüber. Außerdem war Anna Wollner für uns unterwegs, um sich mit den Tennislegenden John McEnroe und Björn Borg zu treffen. Oder wenigstens mit den zwei Schauspielern, die sie in Borg McEnroe, dem neuen Kinofilm, darstellen. Einer davon ist übrigens Shia LaBeouf, der Vollhonk. Was haben wir sonst noch in der Manege? Richtig, den Kinofilm Es war einmal Indianerland startet diese Woche Donnerstag und einen Naturkatastrophenfilm, den keiner promoten will, weil Hollywood vielleicht gerade nicht so der allerbeste Ort für Naturkatastrophen ist. Also die Herrschaften, Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Ich hätte gern, dass wir uns was versprechen. Dass wir immer füreinander da sind, egal was passiert.
Sollen wir morgen noch mal einen Anlauf nehmen? Ich höre dir einfach nur zu und du erzählst alles, was dir auf der Seele liegt. Mal sehen.
Ganz normales Gespräch zwischen Mutter und Tochter, oder? Die Tochter, kein Kind mehr, 20 Jahre alt, Janine. Die Mutter, Michelle, auch erst Ende 30, also selbst sehr früh Mutter geworden. Und irgendwie gab's Stress. Kommt ja in den besten Familien vor. Das Problem hier ist, Michelle war die ganzen Jahre alleinerziehend und berufstätig, hat alles so gut gestemmt, wie sie konnte und immer versucht, ein gutes Mutter-Tochter-Verhältnis mit Janine zu haben. Was Michelle nicht weiß, wir aber als Zuschauer mehr und mehr erfahren und ahnen, ist, dass sie ihre eigene Tochter in Wahrheit gar nicht so gut kennt, wie sie glaubt. Mittendrin sind wir damit in Das Verschwinden, einer ARD-Miniserie, die kommenden Sonntag im Ersten anfängt. Eigentlich sind es 8 45-Minuten Folgen, die aber an 4 Tagen in Doppelfolgen ausgestrahlt werden. Also immer 2 hintereinander weg, ergeben dann 90, logisch. Die Mutter spielt Julia Jentsch und die muss sich kurz nach Beginn der Story schon damit abfinden, dass ihre schweigsame Tochter verschwindet. Die ist weg, einfach nicht mehr da. Sie geht sofort zur Polizei. Die sagt aber, die junge Frau ist 20, vermutlich ist die einfach nur nach einer Party bei irgendeiner Freundin oder irgendeinem Typen abgestiegen und unternimmt nichts. Die Polizei gibt ja keinen Hinweis auf irgendein Verbrechen. Also macht sich die Mutter jetzt selbst auf die Suche nach der Tochter und findet mit jedem kleinen Puzzlestück, das sie irgendwo herpult, ein neues, unglaubliches Indiz für eine Story, in die ihre Tochter ganz offensichtlich verstrickt sein muss und die sie nicht glauben will und nicht glauben kann. Und die immer nur ein und dieselbe Frage umtreibt.
Wo ist sie?
Hatte ich zuletzt häufiger mal erwähnt, dass Filme und Serien, die so im Fernsehen laufen, oft nicht mit den Filmen im Kino und den Serien der Streamingdienste mithalten können? Ja, das habe ich allerdings. Und wozu? Zu Recht. Ich meine, es stimmt ja auch einfach oft. Das, was da aber jetzt ab kommendem Sonntag in der Glotze läuft, das kann ich nur wärmstens empfehlen. Vom Münchner Filmfest bis zur SZ, alle sind begeistert und ich tatsächlich auch. Sehr spannende und vor allem sehr gut durchdachte und getextete Story mit tollen Dialogen und vor allem ganz vielen dieser kleinen Puzzlestücke, die ich eben erwähnt habe. Alleine diese Mutter, sehr intensiv gespielt von Julia Jentsch, die da auf eigene Faust im Dreck ihrer Tochter wühlt und die sich dabei natürlich nicht anstellt, plötzlich wie eine bestens geschulte Kommissarin, sondern halt wirklich wie eine verzweifelte Mutter. Und die permanent vor so zuckenden Achseln und irgendwelchen Verschleierungstaktiken der anderen gestellt wird. Verzweiflung at its best, schauspielerisch betrachtet. Überhaupt ist der ganze Cast super. Die Tochter Janine, gespielt von Elisa Schlott, kannte ich vorher gar nicht. Und auch deren beste Freundin, wirklich richtig gut und dabei größtenteils unbekannt. Dazu Leute wie Sebastian Blomberg und Nina Kunzendorf als Eltern, zum Beispiel eines der anderen Mädels, sehr, sehr arrogant und sehr verschlossen. Also jeder hat da irgendwie Dreck am Stecken. Und dann spielt das Ganze halt auch noch in Bayern, so entlang der tschechischen Grenzen. Und da hat man dann natürlich auch noch so Mega-Locations. Also Story, Darsteller, Kulisse, alles super. Wenn man dann noch einen fähigen Regisseur ranlässt, dann kann es richtig was werden. In diesem Fall Hans-Christian Schmid, der hat zum Beispiel Crazy gemacht oder Nach fünf im Urwald oder zuletzt auch Was bleibt mit Lars Eidinger und der auch das Drehbuch geschrieben hat. Also Fernsehen ja, aber richtig gut und deshalb fangen wir bitte auch jetzt an, uns auf unseren Gast zu freuen. Das wird gleich sein, Julia Jentsch, Hauptdarstellerin in Das Verschwinden, mit der reden wir gleich.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Julia Jentsch, der ich gerade die Modalitäten der Sendung eine Stunde Film erklärt habe, ist jetzt auch im Bilde, dass wir über Das Verschwinden schon gesprochen haben. Jetzt ab Sonntag im ersten Sonntag, dann nochmal Sonntag und dann Montag und Dienstag, also 22., 29., 30. und 31. gebündelt dann.
Stimmt. Hat der Oktober jetzt 30 oder 31 Tage?
Gott sei Dank hat er 31 Tage, aber was ihr nicht sehen konntet, war gerade ganz niedlich, wie Julia Jentsch an den Fingerknöcheln nochmal nachgezählt hat, welche Monate 31 Tage haben und welche nicht. Ja, das war sehr schön. Nein, du kannst dich darauf verlassen, der Oktober hat 31 Tage. Und wird der letzte Tag sein, an dem dann sozusagen die finale Doppelfolge von Das Verschwinden läuft. Heißt das für dich auch, dass du die Chance genutzt hast, ein bisschen Serienblut zu lecken, weil Serie heute wieder einen anderen Stellenwert hat als noch vor ein paar Jahren?
Absolut, ja. Also insofern habe ich Blut geleckt, ja. Und war das auch ein Grund? Also der Hauptgrund war für mich Hans-Christian Schmid. Mhm. Und dann kamen alle anderen Gründe und auch die Neugierde natürlich, ja, das erste Mal eben so eine Serie zu machen. Und auch für mich hat sich da einiges verändert. Früher, also sag ich jetzt mal vor 10 Jahren, war Serie für mich auch immer noch etwas, wo ich eher zurückgeschreckt bin, gedacht habe, ah nein, lieber mehrere verschiedene Sachen, lieber die Abwechslung, ich bin doch so neugierig.
Und man dachte in Deutschland sofort an Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder an Lindenstraße. So, das war ja ganz viel, fand ich, so mit deutscher Serie verhaftet.
Das Gefühl, man steigt ein und das macht man dann die nächsten 5 Jahre. So, also weiß ich auch nicht, war so ein Wahn. Hatte ich auch. Und ja, jetzt, es hat sich verändert, die Formate, die Qualität. Es hat mich natürlich auch neugierig gemacht und habe diese Chance genutzt, Blut zu lecken, ja. Und war eine sehr gute Erfahrung. Ich würde es wieder tun.
Mhm. Ihr habt gedreht von August bis Dezember knapp 5 Monate. Ist ja wahrscheinlich auch ein Drehzeitraum, den du sonst oft nicht hast über so eine lange Zeit für einen Film. Oder sehe ich das falsch?
Nee, normaler Drehzeitraum ist 1,5 Monate, so kann man sagen.
Dieses Verweilen in der Rolle, inwiefern war das auch anstrengender, sich diese Rolle nicht nach einer Zeit wieder abschütteln zu können, sondern auch drinbleiben zu müssen?
Vielleicht hätte das passieren können, wenn vielleicht nicht die Gesamtarbeitsatmosphäre und der, der Austausch mit meinen Kollegen so schön gewesen wäre, dann hätte das vielleicht oder sicher auch zu einer Belastung werden können. Klar, dass man dann nicht nur weiß, ich muss das noch 5 Tage durchziehen, sondern noch 5 Monate. Aber in dem Fall war das, hat das so gut gepasst, dass ich dieses Gefühl nicht hatte, dass es nicht aufkam.
Ein sehr stimmiges Ensemble war genau das Gefühl, was ich auch hatte. Wir werden uns natürlich hüten, inhaltlich irgendwas zu spoilern, was man nicht spoilern darf, aber zumindest bei den inhaltlichen Angaben können wir bleiben, dass du die schon sehr verzweifelte Mutter einer 20-jährigen Tochter spielst, also selbst jung Mutter geworden. Nun ist die Tochter selbst erwachsen oder zumindest volljährig. Sie ist verschwunden von jetzt auf gleich, keiner weiß, wo sie ist und noch dazu kommt, dir als Mutter glaubt auch keiner so richtig. Zumindest anfangs. Es wird so ein bisschen dargestellt, auch im Freundeskreis, der sich von vornherein extrem zurückhaltend verhält, dir gegenüber, jeder dem anderen gegenüber. Aber es wird so ein bisschen getan, als ob du überreagierst. Und es wird davon ausgegangen, dass deine Tochter nur feiern geht. Also hast du eigentlich mit einer Doppelverzweiflung zu kämpfen. Nämlich zum einen ist die Tochter weg, zum anderen glaubt dir keiner. Ist das genau eine Emotionslage, mit der du gerne spielst? Verzweiflung?
Wow. Ich glaube, in dem Moment, wo die Verzweiflung zu einer Handlung führt oder einer Stärke oder Kräfte mobilisiert, da interessiert es mich. Das glaube ich jetzt. Ja, jemand, der jetzt nur in der Verzweiflung verharren würde oder wo, das glaube ich, fände ich nicht so spannend. Aber hier ist es ja, daraus erwächst sehr viel und das, ja, das macht dann macht Spaß zu spielen.
Also solange es nicht destruktiv ist, würdest du sagen? Solange es keine destruktive Form von Verzweiflung im Sinne von Selbstaufgabe gibt, sondern solange du was draus schöpfen kannst. Die Angst vor Mutterrollen bei Schauspielerinnen ist was wir immer wieder mal hören. Es gibt so einen alten Vorwurf. Schön, dass du drüber lachst. Ist wirklich kein Witz. Es gibt so einen alten Vorwurf von Schauspielerinnen. So erst spielt man die Tochter, dann die Geliebte und dann kriegt man nur noch Mutterrollen. So als Kritik an dem, du weißt, worauf ich hinaus will. Rollenangebot für Frauen ist schwieriger als für Männer. Wir kriegen nicht so tolle Rollen angeboten wie Männer. Und es endet dann oftmals so in der typischen Mutterrolle, die dann nur noch für einen überbleibt.
Also ich glaube, was sicher ein Punkt ist, der immer noch real ist und stimmt, dass es tendenziell mehr Männerrollen oder mehr Geschichten gibt, die für Männer geschrieben werden. Das ist, glaube ich, Realität. Angst vor Mutterrollen, ich kann jetzt nur für mich sprechen, habe ich nie gehabt. Ich bin nicht erschrocken, als mir das erste Mal eine Mutterrolle angeboten wurde. Im Gegenteil, ich war erfreut, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht selber Mutter war. Ich dachte, ach toll, das traut man mir also auch zu. Und da kann ich eine völlig neue Erfahrung machen. Das fand ich spannend und das war damals in einem Kinderfilm, Hier kommt Lola, das war auch eine junge, flotte Mutter. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, jetzt werde ich irgendwo abgestellt oder aus dem Weg geräumt. Nein, im Gegenteil, deswegen hatte ich nicht das Gefühl und das, für mich ist es eher, irgendwann habe ich ein Alter erreicht oder vielleicht auch eine Lebenserfahrung, dass mir diese Rollen, auch diese Rollen angeboten werden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Richtig angefangen bei dir hat's mit Die fetten Jahre sind vorbei. Das war 2004. Mhm. Direkt danach eigentlich kam schon Sophie Scholl, ein Film, mit dem du uns damals alle weggehauen hast und, glaube ich, auch jeden Filmpreis mitgenommen hast, der zur Verfügung stand, inklusive Silberner Bär, Europäischer Filmpreis, Deutscher, Bayerischer Filmpreis, alle Großen waren dabei. Mhm. Wie hast du das eigentlich damals erlebt, als junge Schauspielerin, wenn du heute zurückguckst, dieses innerhalb kurzer Zeit vielleicht nicht berühmt werden, wie ein Til Schweiger oder wie aber zumindest diese Riesenanerkennung innerhalb der Szene in so kurzer Zeit.
Es war extrem aufregend, es war überraschend, faszinierend, schön. Ich weiß, es liegt natürlich auch wirklich jetzt schon lange zurück, aber ich weiß auch, es gab das. Das war der eine Teil und die andere Seite war auch etwas, das mich gleichzeitig sehr verunsichert hat und Angst gemacht hat. Ich kann es aus meiner heutigen Sicht oder wie ich mich jetzt heute fühle, nicht mehr so richtig nachvollziehen, aber ich weiß, dass ich damals so war oder als Mensch so war, dass mir das auch Angst gemacht hat, dass es mich überfordert hat, die vielen Anfragen, die kamen für plötzlich so viele Themen, öffentlichen Auftritte, Sachen, wo ich was mit meinem Beruf alles direkt nichts mehr zu tun hatte und ich überhaupt nicht wusste, wie damit umgehen, wie dem gerecht werden. Vielleicht war ich zum bestimmten Teil auch überfordert, würde ich sagen.
Ich habe das
ich glaube, heute würde ich damit mit manchen Dingen, glaube ich, anders umgehen. Trotzdem würde ich sagen, habe ich das, was da kam, an eben Freude, an Anerkennung, die mir entgegengebracht wurde, an Festival-Einladungen, Reisen um die Welt, das habe ich schon alles mitgenommen und genossen. Und zum Glück, weil ich ja auch weiß oder sich dann gezeigt hat, das passiert einmal im Leben oder vielleicht noch ein zweites Mal oder nochmal, aber ist auf jeden Fall nicht etwas, was dann kontinuierlich so bleibt. Und deswegen denke ich, ja, muss man das genießen und als etwas so Besonderes auch erkennen.
Ich habe das nämlich gefragt, weil ich das versucht habe, in einen Vergleich zu setzen mit Schauspielerinnen, die heute in dem Alter sind, in dem du damals warst. Wenn wir beispielsweise so eine Emilia Schüle nehmen, die heute durch einen ganz anderen Umgang mit auch Social Media, was ja damals so überhaupt noch nicht der Fall war, in einem ganz anderen Rampenlicht steht, als das bei dir, Schrägstrich euch, wenn ich da jetzt auch, weiß ich nicht, Daniel Brühl mit dazu zunehme oder so, das ja einfach nicht so war. Und du, wenn ich das richtig bei dir gesehen habe, du hältst dich ja heute noch sehr zurück mit öffentlicher, zur Schaustellung deiner Person übers Netz, über Social Media. Also hast du quasi auch den Nutzen für dich daraus gezogen, dass man, wenn man will, sich auch abschotten kann von diesem ganz strengen Spotlight?
Ich glaube, dass viel mit einem selbst zu tun hat und man viel selbst entscheiden kann. Also das habe ich auf jeden Fall erkannt oder erlebt. Das ist sicherlich so. Mit den Social Medias ist, ich denke, es ist auch etwas, dass eben, ich bin da nicht so reingewachsen. Es ist mir heute immer noch fremd oder es entspricht mir bis jetzt vielleicht auch nicht so. Deswegen habe ich da nicht so den Bezug und denke, das ist wirklich auch eine Generationssache, dass die damit schon so aufgewachsen sind, ganz anders damit umgehen.
20.000 Fragen mehr, die stelle ich dir beim nächsten Mal. Für heute vielen herzlichen Dank, Julia Jentsch.
Danke dir.
Wir sehen dich ab Sonntag in Das Verschwinden, dann den Sonntag drauf und dann Montag, Dienstag. Und das sind dann die 4 Sendetermine, jeweils 2 Folgen. Die Miniserie, Das Verschwinden. Julia Jentsch, vielen herzlichen Dank. Dir alles Gute.
Danke.
Kürzeste Abschlussfrage der Welt. Was machst du am 20. Februar 2018?
Och, wenn ich das wüsste. Aber ich glaube, es wird nicht die große Party.
Okay.
Ja.
Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Es ist gut möglich, dass einige von euch den Roman Es war einmal Indianerland gelesen haben. Nils Mohr. Ich fange nochmal an, oder? Das war ganz viel, da war schon ganz viel Schönes dabei. Aber ich fange den Satz einfach nochmal von vorne an. So. Es ist gut möglich, dass einige von euch den Roman Es war einmal Indianerland gelesen haben. Nils Mohr hat den geschrieben. Das war 2011. 2012 hat er den Deutschen Jugendliteraturbuchpreis gewonnen, Bestseller der Roman. Und diese Woche kam das Buch ins Kino. Riesenüberraschung. Als Film, ja, guckst du, ne? Wer das Buch nicht gelesen hat, es geht um den 17-jährigen Mauser, der den Sommer seines Lebens vor sich hat. Das weiß er nur noch nicht. Er weiß nur 2 Dinge. Er ist total in Jackie verknallt und seine Mutter hat genau gar keinen Plan. Und zwar von gar nichts.
Ich wette, du hast den ganzen Sommer nicht ein einziges Mädchen geküsst. Wenn du keine Mädchen kennst, dann lernst du nicht, wie das geht.
Romantisch.
Tja, romantisch. Geh nur ganz kurz am Anfang.
Wenn die wüsste, Mausers Problem mit Jackie ist nur, er ist so ein dreckiger kleiner Rumgammler aus den Plattenbaus am Stadtrand, der nebenbei für den halbherzigen Traum einer Boxkarriere in so einem alten Boxgym trainiert. Und sie ist so ein Mädel aus besserem Haus, das eigentlich jeden haben kann, den sie will. Warum also ihn? Ganz genau. Gut, dass es noch Mausers besten Kumpel Condor gibt, dessen größte Begabung darin besteht, immer wieder irgendwie aus Schrott Geld zu machen.
Mal eben einen neuen Fernseher.
Ja, wir haben ein super Angebot. 30% billiger als im Laden. Alle Marken. Wir liefern dir das vor die Haustür. Mittags, morgens, nachmittags, wann du willst. In der Nacht. Komm zu Condor.
Soweit alles tutti. Die Lebenswelt eines 17-jährigen Halbchaoten und seines Buddies. Abhängen, Mist bauen, von Jackie träumen, nachts ins Freibad einsteigen und vor allem alles rauchen, was man irgendwie anzünden kann. Wenn jetzt bloß nur Mausers Vater nicht auf die blöde Idee gekommen wäre, seine Frau umzubringen. Bitte? Nein, richtig gehört. Mausers Vater erwürgt seine Lebensgefährtin und damit gerät Mausers Leben so ein ganz kleines bisschen außer Kontrolle. Ihr habt möglicherweise Project X damals gesehen. Das war dieser ziemlich anarchische Film über so eine völlig ausgerastete Facebook-Party, wo statt der geplanten 30 dann über 3000 Leute ankamen und das Haus dieses armen Typs, dessen Eltern übers Wochenende weg waren und der einfach nur eine kleine Party feiern wollte, bis auf die Grundmauern abgerissen haben. So ähnlich vom Ausrastfaktor müsst ihr euch Es war einmal Indianerland als Film vorstellen. Coole neue Stars, die da übermorgen im Kino geboren werden. Ich meine, Emilia Schüle als Jackie und Clemens Schick als Mausers Vater, die kennen wir. Aber Leonard Scheicher als Mauser, Joel Bassmann als Condor oder auch Johanna Polley als die total durchgeknallte Edda, die lernen wir jetzt kennen und es wird Zeit. Klar ist das irgendwo eine Story, die sich so zielgruppenmäßig vielleicht in erster Linie an Leute richtet, die gerade in der Oberstufe sind, vielleicht im Abi stecken. Aber das ganze Ding ist wirklich so erfrischend, arthausig und gleichzeitig rau, roh und rotzig gemacht, dass das kein bisschen kindisch oder albern wirkt, diese Welt dieser 17-Jährigen da. Wir sehen eine Clique, die quasi von jetzt auf gleich auf einen Abhang zurennt und als einzig sinnvolle Konsequenz Gas gibt, und zwar Vollgas. Drogen, Partys, Mädels, noch mehr Drogen, ein Boxring, ein Vater als Mörder und plötzlich das übelste Unwetter aller Zeiten, das aufzieht wie so eine wahr werdende Apokalypse. Richtig gute Buchverfilmung. Es war einmal Indianerland, ab Donnerstag auch neu draußen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich habe das gerade nochmal nachgeguckt für euch, weil ihr das unbedingt wissen wolltet. Ich kann es euch beantworten. 36 Jahre alt ist Roger Federer aktuell und ebenso aktuell die Nummer 2 der Herren-Tennis-Weltrangliste mit 36 Jahren. Im Jahr 2017 ist das möglich. Im Jahr 1980 sah die Tenniswelt anders aus. Da war die Nummer 1 der Weltrangliste gerade mal 24 Jahre alt und trotzdem schon quasi ausgebrannt. Björn Borg hieß der Mann, der damals das Herrentennis dominiert hat. Und der sollte aber noch einmal, sollte er noch in einem großen Finale antreten. Das auf jeden Fall. Das war nämlich 1980 das Wimbledon-Finale. Da kam so ein 20-jähriger Wüterich, gegen den er spielen sollte, mit Namen John McEnroe. Eben dieses Wimbledon-Finale ging in die Tennisgeschichte ein und ist jetzt ab Donnerstag Thema eines Kinofilms, der rauskommt, der schlicht den Titel Borg McEnroe trägt. Ich fand ihn ehrlich gesagt nicht so doll, weil zum einen sich sehr schnell auf Björn Borg versteift wird als Held dieses Films. Das mag mitunter auch an dem schwedischen Regisseur liegen. Das ist ja auch verzeihlich, aber dadurch geht viel Spannung raus und auf der anderen Seite mag ich das nicht, wenn man aus so einem eigentlichen Tenniskrimi so eine Art Schachspiel hinter den Kulissen gemacht wird, wenn da so rumchangiert wird, wie mit Schachfiguren halt, und das ist so eine Psychoschau. Es hätte wirklich einfach gereicht, ein spannendes Sport-Biopic draus zu machen. Sie haben sich dagegen entschieden. Nichtsdestotrotz haben wir unseren Balljungen Anna Wollner losgeschickt, um den Regisseur Janus Metz und die Hauptdarsteller zu treffen. Sverrir Gurason, der Björn Borg spielt, und man höre und staune, Shia LaBeouf als John McEnroe. Da wurde ich dann doch etwas hellhörig und habe gedacht, na, vielleicht kommt da ja was bei rum. Stellan Skarsgård spielt auch mit, spielt den Trainer von Björn Borg, und die alle hat Anna Wollner um sich gescharrt.
Those guys were the first rock stars of tennis. The sport was changing and they were rock stars. People still remember those guys.
Sagt Hauptdarsteller Sverrir Gurason über Björn Borg und John McEnroe, Tennis-Rockstars, die sogar dafür gesorgt haben, dass Sportmuffel Stellan Skarsgård am Samstag, den 5. Juli 1980, seinen Fernseher anmachte.
I saw this match when it was aired. 1980, and it was a fantastic drama. I'm not into sports at all. I don't care about sports. But at that time, Borg's position in Sweden, he was a big part of Swedish Scandinavian culture. I mean, everything stopped in Sweden when he played. School stopped, everything. Everybody was watching those games.
Okay, das Heldentum bezieht sich hier nur auf Björn Borg, aber der steht ja auch, wenn wir ehrlich sind, im Mittelpunkt des Films. Regisseur Janus Metz wollte seinem Nationalhelden nichts weniger als ein filmisches Denkmal setzen.
Björn and John were two legendary icons, and their famous rivalry in 1980 was something that made time stand still. Coming to this story as a filmmaker, it had to be more than a biopic or more than a tennis movie. It had to be about something universal, something that transcended the sport. You know, deep existential questions about how two people individually were able to, you know, drive themselves to the edge and beyond in order to achieve something extraordinary.
Schon im Vorspann steht ein Zitat von Andrew Agassi. Jedes Match sei ein Leben in Miniaturausgabe. Das Problem des Films? Metz kümmert sich nicht um die Leben seiner Hauptfiguren, sondern konzentriert sich auf die Rivalität der beiden und bauscht die zu einem sportlichen Psychothriller auf.
It was really about two very different ways of manufacturing intensity. How do you create a sense of perfection or a sense of, you know, being in the present? And how do these two guys chase that? I mean, in some ways you could say this is a portrait of two drug addicts. I mean, their drug is tennis, their drug is intensity, their drug is, you know, being there now, here. Why am I here? Right. Why do you play like Borg did for hours on end against a garage door? Because it's fun, yeah, it's play, but it's also, there's an element of you know, autism in there, I would almost say, you know. It's very, very driven people.
Getrieben wirkt der Film vor allem, wenn es um das Spiel an sich geht. Mit wackeliger Handkamera und nachgestellten Spielszenen versuchen die beiden Schauspieler Sverrir Gurason als Borg und Shia LaBeouf als McEnroe eine Spieldynamik aufzubauen, die überdramatisiert wirkt und die Shia LaBeouf vor das wohl größte Problem seiner Karriere stellte, glaubhaft Tennis zu spielen.
I started learning it like a dance. I never actually played tennis. It was something different. And while we were filming, and even before that, I broke my foot practicing, and my recovery took a while, and so I just haven't gone back to playing.
Begeisterung klingt, um ehrlich zu sein, anders, aber da ist Shia LaBeouf eben genauso wie sein filmisches Alter Ego McEnroe. Ein unangepasster Rebell, der einfach das macht, worauf er gerade Bock hat, auch wenn es allen anderen gegen den Strich geht. In einer Sache ist Borg McEnroe übrigens eine echte Familienangelegenheit. In Rückblenden erzählt der Film aus der Jugend von Borg und da wird er von seinem eigenen Sohn Leo gespielt. Das Talent liegt eben in der Familie, meint Stellan Skarsgård.
I don't give a fuck if he's Björn Borg's son or anything, but his presence and intensity was fantastic. What is it that makes him so good? Well, it's the same focus as he has when he plays tennis, because he's the number one tennis player of that age in Sweden now. And he actually said the very line that is in the film, what do you want to do when you grow up? I want to be best. In Sweden? No, in the world. He said that. And then somebody asked him, so if you compare yourself as a tennis player now to your father at the same age, are you as good as he was? Better.
Vielleicht gibt es in 30 Jahren dann auch einen Film über Borg Junior. Er kann nur besser werden als der über seinen alten Herrn.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Sagt mal, kurze Frage, bevor ich euch in diese Dienstagnacht entlasse. Fällt euch noch irgendwas ein zu diesem Harvey Weinstein-Albtraum? Einer der mächtigsten Hollywood-Bosse, also mittlerweile Ex-Boss, sie haben ihn ja gefeuert, der wie in so einem ganz widerlichen, schlechten Film jahrelang die übelste Form der Besetzungscouch versucht. Ein Typ, der junge Schauspielerinnen zu Meetings ins Hotel bestellt hat, nur dann eben nicht in irgendeinen Konferenzraum, sondern in seine persönliche Suite, der denen dann offenbar im Bademantel die Tür aufgemacht hat und sie zum Beispiel gefragt hat, ob sie nicht mit in sein Massagezimmer kommen wollen. Der diese Frauen angegrabbelt und angebaggert hat, aufs Allerübelste, sie sexuell bedrängt und belästigt hat. Drei Frauen soll er vergewaltigt haben, was er komplett abstreitet. Was die reinen Belästigungen angeht, hat er ein bisschen was zugegeben, aber auch erst nachdem es sehr belastendes Tonbandmaterial gab. Eine der belästigten Frauen hatte tatsächlich den Arsch in der Hose. Riesenrespekt dafür, sich nach so einer ekelhaften Grabbelsituation nochmal mit ihm zu treffen und zwar dann verkabelt. Die New York Times hatte daraufhin noch weiter recherchiert und das Ganze als großen Artikel gebracht und es kam natürlich der typische Aufschrei, Verleumdung, üble Nachrede. Da wollen sich doch nur so ein ein paar untalentierte, abgewiesene, möchte gern Schauspielerinnen am großen Harvey Weinstein rächen. Und diese Nummer ist eben dieses Mal nicht aufgegangen. Denn nachdem das alles ins Rollen kam, ganz ähnlich wie bei Bill Cosby, haben sich immer mehr Frauen gemeldet, die ganz ähnliche Erfahrungen mit dem Produzenten machen mussten. Teilweise schon vor vielen Jahren, und da waren dann plötzlich auch die großen Namen dabei. Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie. Bei Gwyneth Paltrow war es 1997 bei Shakespeare in Love, da war sie 22 Jahre alt. Es kam der Hashtag MeToo, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Den hat Alyssa Milano als weiteres prominentes Opfer kreiert und seitdem geht's rund im Netz. Immer mehr Frauen aus dem Showbiz melden sich. Es geht um sexuelle Belästigung, Nötigung, eventuell Missbrauch in am Ende möglicherweise zig Fällen. Die, die sich immer noch nicht melden, aus Scham, aus Angst oder aus Verdrängung, die mal gar nicht mitgezählt. Offenbar handelt es sich also bei Harvey Weinstein um einen Filmproduzenten, der jahrelang versucht hat, sich zu nehmen, was er will, Frauen zu benutzen und auszunutzen und sehr lange, zu lange damit auch durchgekommen ist. Aber ganz bestimmt waren am Ende die Frauen selbst schuld, ne? Wenn die auch immer in so kurzen Röcken zum Termin mit Herrn Weinstein angerückt sind. Es gibt wirklich Leute, die so argumentieren. Das ist leider kein Witz. Und es ist immer noch ein Grund, warum viele Frauen sich jahrelang oder gar nie trauen, mit solchen Erlebnissen an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie Angst haben, angefeindet zu werden, dass Opfer zu Tätern gemacht werden, um die Täter zu schützen. Und es hatten natürlich viele junge, damals noch unbekannte Schauspielerinnen auch Angst, sie versauen sich eine mögliche Hollywood-Karriere. Geh doch mal los und behaupte sowas. Wenn du niemand bist, hat sich das ganz schnell in Hollywood erledigt. Niemand weiß aktuell, wo es hinführt. Wir werden es mitkriegen. Gut ist, dass es raus ist, dass es einen Namen hat und sich zumindest junge Schauspielerinnen in Hollywood jetzt keinen Kopf mehr um Termine bei Harvey Weinstein machen müssen, denn der ist raus. Was die diversen Klagen ergeben, die jetzt kommen, das werden wir sehen. Spannend fand ich in dem Zusammenhang noch ein Posting von Nicolette Krebitz auf Instagram, die heute Nachmittag auch das Hashtag MeToo gepostet hat und drunter geschrieben hat, Zitat: Ich kenne keine Frau, die noch nie sexuell belästigt wurde. Ich habe versucht, sie zu erreichen daraufhin. Das hat leider nicht geklappt, weil ich sie gerne gefragt hätte, ob das jetzt Solidarität mit den mutigen Weinstein-Opfern ist oder ob sie am Ende etwas Ähnliches auch aus der deutschen Filmszene kennt. Vielleicht bekomme ich dazu ja noch was von ihr. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und ich verbleibe mit immer noch einigermaßen geschocktem Grusel über eine echt fiese Hollywood-Tragödie, die leider keine Fiktion ist, sondern die wahr ist, wie es aussieht. Mit einer Stunde Film war es das für heute Abend. Die ganze Sendung gibt es natürlich wie immer auch im Podcast für euch zum Nachhören. Ich bin Tom Westerholt, wünsche euch einen schönen Abend. Ich fliege morgen nach London, treffe da unter anderem Jared Butler. Den bringe ich euch dann nächsten Dienstag in die Sendung mit. Bis dann, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.